Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die tiefroten Zahlen der Pflegeversicherung. Die Konjunktur in Deutschland, die nicht auf Trab kommt, dazu gleich mehr. Und wenn wir aber starten mit der Frage, was der 7. Oktober vor einem Jahr bei Wirtschaft und Wohlstand in Israel angerichtet hat, dann wird zugleich klar, Pflegedefizit, Konjunkturschwäche, alles wichtig. Aber wer diese Sorgen hat, der lebt auf einem glücklichen Flecken auf dieser Erde. Mit Benjamin Hammer möchte ich darüber sprechen, was der Terror des 7. Oktober in Israel ökonomisch bedeutet und bedeutet hat. Bemerkenswert dabei, Benjamin, bei all der Trauer, den Verletzungen und der Tatsache, dass es um ein Land im Krieg geht, steht Israel wirtschaftlich recht robust da auf den ersten Blick. Nur auf den ersten Blick oder wirklich?
Nein, auf den ersten Blick mindestens steht Israels Wirtschaft vergleichsweise gut da. Und bei allem Leid, bei allem menschlichen Leid ist das ein Beispiel für eine große wirtschaftliche Resilienz. Die israelische Zentralbank, die rechnet für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5%. Das ist für israelische Verhältnisse wenig, aber in Kriegszeiten immer noch vergleichsweise viel. Arbeitslosigkeit, Inflation, Staatsverschuldung, auch da sieht man die Krisen und Kriege eher nicht. Und das schaut also erstmal vergleichsweise gut aus angesichts der historischen Krisenlage und dem menschlichen Leid. Jetzt kommt ein Aber. Krisen führten in Israels Geschichte immer auch zu Stärken von Israels Wirtschaft. Stichwort Innovationsgeist, Improvisationstalent, Improvisationsnot. Aber damit sich so ein Krisengeist entfalten kann, braucht es auch einmal vergleichsweise ruhige und friedliche Zeiten. Und im Moment bedeutet die Krisenstimmung natürlich auch in Israel bei aller Resilienz Angst, Unsicherheit, weniger Ruhe für Entwicklung und Kreativität.
Benjamin Hammer ist mein Kollege aus der Wirtschaftsredaktion, der zuvor Korrespondent in Israel war, das Land also kennt. Benjamin, vom Ausland her betrachtet, da steht Israel ökonomisch für zweierlei, eine höchst vitale Start-up-Szene und den Tourismus. Tourismus, wie steht's um den ein Jahr später?
Also Israel kennt sich mit touristischen Flauten gut aus, sei es während der zweiten Intifada, während Covid oder jetzt seit dem 7. Oktober. An der Stelle müssen wir sagen, dass Tourismusflauten immer auch die Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem treffen, zum Beispiel auch in Bethlehem. Dort gibt es seit einem Jahr auch so gut wie keine Touristen mehr. Viele Fluglinien fliegen nicht mehr nach Tel Aviv, das freut fast nur die National-Airline El Al, die weiterhin fliegt und recht hohe Preise durchsetzen kann. Viele Hotels und Tourismusdestinationen wie Jerusalem, die spüren den ausbleibenden Tourismus. Jetzt gibt's eine Besonderheit mit Blick auf Israel und die palästinensischen Gebiete. Christliche Pilger, die wagen sich auch in dieser Zeit teilweise ins Heilige Land und sind vermutlich gestärkt durch ihren Glauben risikofreudiger als klassische Mallorca-Touristen. Und dann ist es so, dass viele Juden aus allen Ländern der Welt trotz der Krisenlage weiterhin nach Israel reisen aufgrund der großen Verbundenheit und auch den familiären Verbindungen. Also eine deutliche Delle beim Tourismus, aber es gibt ihn noch.
Und diese Start-up-Szene, meist im Technikbereich, die ja als sehr kreativ, sehr agil wahrgenommen wird, sehr jung auch. Was macht es mit der, wenn man sich vor Augen führen muss, dass ja nach dem 7. Oktober Reservisten in großer Zahl eingezogen wurden?
Ja, Israel eines der wenigen Länder, wo das zur Anwendung kommt, wo Gesetze es natürlich gibt und sich kein Arbeitgeber öffentlich beschwert, wenn seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Fall der Armee meistens Mitarbeiter, abgezogen werden. Männer 25, 30, 35 Jahre alt, mitten im Berufsleben, Ärzte, Ingenieure, aber eben auch viele Mitarbeiter der Tech-Konzerne. Das hat die vor allem zwei, drei Monate in den ersten Monaten nach dem 7. Oktober getroffen. Und aktuell weitet Israel seine angeblich begrenzte Libanon-Offensive ja offenbar weiter aus. Das könnte wiederum bedeuten, dass mehr Reservisten eingezogen werden, mit Folgen für die Wirtschaft auch.
Anderer Aspekt, wichtig für die Hightech-Industrie des Landes, Investoren aus dem Ausland scheinen ja doch zusehends zurückhaltender zu werden.
Das ist so und das war so schon vor dem 7. Oktober. Und da müssen wir auf das Stichwort angebliche Justizreform Israels Regierung, von Israels in Teilen rechtsextremer Regierung schauen. Schon vor dem 7. Oktober gab es da ja große Unruhe mit Blick auf die Frage von rechtsstaatlichen Prinzipien von Israels Wirtschaft. Da haben schon vor dem 7. Oktober manche Startups und Tech-Konzerne ihren Hauptsitz von Israel in die USA verlegt und da gab es auch schon damals eine Zurückhaltung von Investoren.
Wenn wir auf eine ganz andere Bevölkerungsgruppe gucken, nicht aus der Hightech- oder der Start-up-Szene, bis zu 220.000 Menschen, die in der Nähe der Grenzen im Norden und im Süden des Landes gelebt haben, die mussten ja fliehen oder haben ihre Wohnorte verlassen. Arbeiter aus der Westbank blieben von einem Tag auf den anderen weg. Was hat das mit dem Wirtschaftsleben Israels gemacht?
Das kostet natürlich auch viel Geld, wenn zum Beispiel im Norden ganze Städte nicht mehr funktionieren können, die Geschäfte zu sind. Das soll nicht zynisch klingen, aber es ist natürlich für die israelische Wirtschaft und für die Palästinenser aus dem Westjordanland, aus dem besetzten Westjordanland in der Krise auch ein wirtschaftliches Problem, wenn es da weniger Berührungspunkte kommt. Und es ist zum Beispiel so, dass auf vielen Baustellen des Landes traditionell Palästinenser gearbeitet haben, jetzt immer weniger, eine Folge auch des 7. Oktobers.
Frieden durch wirtschaftliche Annäherung, darauf haben manche Israelis auch mit Blick auf den Gazastreifen gehofft. Dann kam eben der 7. Oktober. Ist es mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Israelis und Palästinensern jetzt vorbei?
Also einerseits gibt es jeden Tag gelebtes Vertrauen, dass auf individueller Ebene israelische Arbeitgeber sehen, natürlich arbeiten viele, die meisten, mit Abstand die meisten Palästinenser friedlich und vertrauensvoll mit uns zusammen. Aber die wenigen Ausnahmen, die zerstören Vertrauen sehr stark. Und so war es bei den etwa 20.000 Menschen aus dem Gazastreifen, Palästinensern aus dem Gazastreifen, die in Israel arbeiten durften vor dem 7. Oktober so, dass wohl manche, eine Minderheit, israelische Kibbuz an der Grenze für die Hamas ausgesperrt haben. Das hat sehr viel Vertrauen in Israel zerstört. Es ist gleichzeitig so, die Palästinenser werden in dieser Region bleiben, die Israelis werden in dieser Region bleiben. Israel und die palästinensischen Gebiete sind extrem eng verknüpft, verbunden, historisch, wirtschaftlich. Also ganz voneinander getrennt leben und wirtschaften, das geht gar nicht.
Benjamin Hammer, vielen Dank. War das aus der Wirtschaftsredaktion, vorher Korrespondent in Israel an diesem 7. Oktober, ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas. Wie steht's um Wohlstand und Wirtschaft in Israel? Und Themenwechsel. In Brüssel treffen sich die Finanzminister der Eurozone. Peter Kapern berichtet.
Zum ersten Mal sitzen sie heute gemeinsam an einem Tisch. Bundesfinanzminister Christian Lindner und sein neuer französischer Amtskollege Antoine Armand. Und zumindest bei ihrem Eintreffen in Luxemburg ließ sich ein Gleichklang bei der Prioritätensetzung ausmachen.
Firstly, I'd like to address the challenge of the European competitiveness.
Als allererstes wolle er das Problem der europäischen Wettbewerbsfähigkeit angehen, sagte Armand am Nachmittag in Luxemburg. Immerhin, Frankreichs Wirtschaft wächst noch, und zwar um fast 1% in diesem Jahr, so die Prognosen. Davon ist Deutschland meilenweit entfernt. In regelmäßigen Abständen musste die Bundesregierung die Wachstumsprognosen nach unten korrigieren. Eine Stagnation in diesem Jahr wäre schon eine Überraschung. Ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts ist wahrscheinlicher. Kein Wunder also, dass Christian Lindner an diesem Punkt dieselben Prioritäten setzt wie Armand.
Wir sind an einem Wendepunkt. Nach den Jahren des Green Deal sehen wir heute die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union wieder zu verbessern.
Armand wird übermorgen den Haushaltsentwurf Frankreichs für 2025 vorstellen. Dazu Pläne, wie und wann das Land die Euro-Defizitkriterien wieder einhalten wird. Dem Neuen in Bercy steht eine Herkulesaufgabe bevor. Die Gesamtverschuldung Frankreichs liegt bei 3.200 Milliarden Euro. Das entspricht 110% des Bruttoinlandsprodukts. Die Neuverschuldung wird in diesem Jahr bei 6,2% liegen. Im kommenden Jahr soll sie auf 5% sinken und erst 2029, zwei Jahre später als von der Vorgängerregierung geplant, wieder unter die Maastricht-Marke von 3% sinken. Das ist auf der Grundlage des neuen Stabilitätspaktes durchaus so machbar, wenn, wie es die Regeln vorsehen, Frankreich im Gegenzug für Reformen eine verlängerte 7-jährige Frist eingeräumt bekommt, um auf einen nachhaltigen Pfad einer sinkenden Gesamtverschuldung einzuschwenken. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni gab sich mit Blick auf die Ambitionen der neuen französischen Regierung heute in Luxemburg jedenfalls recht zuversichtlich.
We are already discussing a technical level with the French authorities, with the new government.
Seit einer Woche bereits gäbe es Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und der neuen Regierung in Paris auf Beamtenebene, so Gentiloni. Und auch mit Armand habe er schon ein vielversprechendes Gespräch geführt. Andere Mitglieder der Eurogruppe klingen da etwas skeptischer angesichts der Tatsache, dass Armand Teil einer Minderheitsregierung ist, die absehbar Schwierigkeiten haben wird, die erforderlichen Mehrheiten in der französischen Nationalversammlung für den erforderlichen Sanierungskurs zustande zu bringen. Christian Lindner.
Die europäischen Fiskalregeln sind wichtig, damit die Europäische Union stabil bleibt. Insbesondere unsere Währungsunion braucht den Respekt vor den gemeinsamen Fiskalregeln. Wir müssen deshalb die Defizite reduzieren und auch die Staatsschuldenquoten. Ich sehe mit Sorge auf die Entwicklung in einigen EU-Staaten.
Zu Frankreichs Sanierungskurs, so Lindner weiter, wolle er sich aber konkret erst nach seiner ersten Begegnung mit Antoine Armand äußern.
Peter Kapern war das. In der gesetzlichen Pflegeversicherung hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Leistungen wurden ausgeweitet, Pflegekräfte wurden besser bezahlt und sie sollten auch nicht mehr ohne Tarifverträge arbeiten. Alles teure Maßnahmen, die unstrittig als sinnvoll und richtig galten. Vergessen, verdrängt, vernachlässigt wurde dabei allerdings, wie es bei all dem um die Finanzlage der gesetzlichen Pflegeversicherung steht. Jetzt schreibt sie dunkelrote Zahlen und der zuständige Minister kündigt erneut jene große Reform an, die es längst schon hätte geben sollen. Volker Fintamer berichtet.
Es ist doch eher ungewöhnlich, dass der Minister noch am gleichen Tag auf Pressemeldungen reagiert, wie das Karl Lauterbach heute tat.
Die wichtige Botschaft zuerst: Die Pflegeversicherung ist nicht insolvent, ihr droht auch nicht die Insolvenz.
Aber die grundsätzliche Entwicklung ist nicht zu bestreiten. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt mit der älter werdenden Gesellschaft kontinuierlich an.
In 23 haben wir 360.000 zusätzliche Pflegebedürftige gehabt. In 24 errechnen wir 400.000 zusätzliche Pflegebedürftige, also ein sehr starker Anstieg erneut.
Allein das führt unweigerlich zu steigenden Kosten in der Pflegeversicherung. Hinzu kommt der seit einigen Jahren erweiterte Pflegekorridor, mit dem aus den alten 3 Pflegestufen 5 Pflegegrade wurden, was gleichermaßen zu einem Anstieg der Pflegeleistungen geführt hat. Inzwischen erhalten 7% der Bevölkerung in Deutschland Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Gesamtausgaben lagen im Jahr 2023 bei rund 59,2 Milliarden Euro. Derzeit gilt in der Pflegeversicherung ein allgemeiner Beitragssatz von 3,4%. Kinderlose zahlen 4% und bereits im Frühjahr hatten die ersten Krankenkassen darauf verwiesen, dass sich dieser Beitragssatz nicht halten lassen werde. Für das laufende Jahr rechnen die Pflegekassen mit einem Defizit von 1,5 Milliarden Euro, für 2025 mit 3,5 Milliarden Euro.
Es gibt ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Finanzierung der Pflege muss deshalb nachhaltig und zukunftsfest ausgestaltet werden. Sonst droht der Kollaps des Systems.
Hatte Manuela Schwesig, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, jüngst im Bundesrat erklärt und mit einem Entschließungsantrag, über den noch verhandelt wird, eine weitreichende Reform der Pflegeversicherung eingefordert. Das ist auch eine Entwicklung, die man so noch nicht hatte, betont Florian Lanz, der Sprecher des Gesamtverbandes der gesetzlichen Krankenkassen.
Zum Jahresanfang wird die Pflegeversicherung nicht mehr zahlungsfähig sein, wenn es keine Beitragserhöhung gibt oder eine andere Form der Finanzierung.
Zumal die Politik immer wieder Ausgaben auf die Pflegeversicherung abgewälzt hatte, wie etwa die Sozialversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige oder auch die Sonderausgaben wegen der Corona-Pandemie.
Damit die Zahlungsfähigkeit der Pflegeversicherung zumindest im nächsten Jahr gesichert ist, brauchen wir eine Beitragssatzanhebung um mindestens 0,25 Prozentpunkte oder eine andere Form der Finanzierung, zum Beispiel einen höheren Steuerzuschuss.
Gerade Letzteres wäre mehr als angemessen, betont Florian Lanz. Allein Karl Lauterbach lässt heute alle entsprechenden Fragen dazu unbeantwortet und verwies lediglich auf seine noch ausstehenden Reformpläne.
Es wird eine große Reform sein, wo es um die Finanzierung der Pflege geht, also wer bezahlt was. Es geht um die Eigenbeteiligung, insbesondere in der stationären Pflege. Es geht um die Frage, sollen Vollkaskoelemente eingeführt werden und auch neue Versorgungsformen werden in dieser größeren Reformen dann also tatsächlich in Kürze zu debattieren sein.
Damit aber bleiben alle wichtigen Fragen vorerst weiter offen.
Der Bericht von Volker Findhammer. Als das Bürgergeld 2023 eingeführt wurde, da sollte das für die Sozialdemokratie der große Befreiungsschlag aus der Hartz-IV-Ära werden. Daran gemessen wurde das Bürgergeld aber ein enormer Flop, denn statt die Hartz-Welt hinter sich zu lassen, wurde debattiert über zu hohes Bürgergeld, über falsche Anreize, über zu wenig Sanktionen. Mit dem Ergebnis, dass das angeblich freundliche Antlitz des Bürgergeldes nun auch nicht mehr anders aussieht als das alte Hartz-IV-Gesicht. Eine kleine, etwas seltsame Geste der Großzügigkeit, aber gab es noch eine Prämie für Langzeitarbeitslose, die den Ausstieg finden. Aber die soll nun auch weg. Katharina Hamburger dazu.
Rolle rückwärts nach noch nicht einmal einer Woche. Zumindest teilweise. Vergangenen Mittwoch hatte das Kabinett die neuen Regelungen zum Bürgergeld verabschiedet. Neben Verschärfungen der Sanktionen finden sich in dem Reformpaket auch Anreize, wie die sogenannte Anschubfinanzierung. Vereinfacht soll es laut von den vom Kabinett verabschiedeten Plänen einmalig 1.000 Euro Bonus für Langzeitarbeitslose geben, die für mindestens ein Jahr eine sozialversicherungspflichtige und nicht geförderte Beschäftigung aufnehmen. Das soll nun wiederum zurückgenommen werden, zumindest wenn es nach den Kritikern aus allen drei Ampelfraktionen geht. So sagte der grüne Sozialpolitiker Frank Psirske bereits am Wochenende der Bild-Zeitung, er halte die Prämie nicht für erforderlich. Die allermeisten Menschen im Bürgergeld nehmen sowieso einen Job an, wenn sie die Chance dazu hätten, so Psirske. Ein Unding, nannte FDP-Haushaltspolitiker Frank Schäffler das Vorhaben. Und Martin Rosemann, sozialpolitischer Sprecher der SPD, sagte ebenfalls der Bild-Zeitung, die Sozialdemokraten hätten zwar die Prämie innerhalb des Gesamtpakets zur Änderung beim Bürgergeld mitgetragen, doch nun wolle man davon abrücken, zumal auch Kritik aus den Reihen der Grünen vorgetragen worden sei und die FDP Bedenken habe. Es spreche wenig dafür, daran festzuhalten, so Rosemann. Er spricht außerdem davon, dass die Idee zur sogenannten Anschubfinanzierung ein ausdrücklicher Wunsch von Wirtschaftsminister Robert Habeck gewesen sei. Als Fachpolitiker der SPD teile man die Bedenken, die das Arbeitsministerium vorgetragen habe. Das Wirtschaftsministerium wiederum widerspricht dem SPD-Politiker Rosemann.
Ehrlich gesagt haben wir die Kritik nicht so richtig verstanden, weil dieses Vorhaben ein Beschluss der gesamten Bundesregierung im Zusammenhang mit der Wachstumsinitiative war. Und dass im gesellschaftlichen Prozess dann Kritik aufkommt, okay, aber warum plötzlich sich etwas auf Robert Habeck konzentriert, haben wir nicht verstanden, weil, wie gesagt, das ein gemeinsamer Beschluss der Bundesregierung ist.
So ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums heute. Bereits am Wochenende hieß es aus Habecks Haus, die Grundidee für den Vorschlag stamme vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB Nürnberg. In den Verhandlungen sei die Idee von allen drei Koalitionspartnern begrüßt und ausgestaltet worden. Das IAB selbst hatte bereits im Juni in einem Beitrag auf seiner Homepage ausgeführt, dass Anreize ein Weg sein können, um auch Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen. Das Paket der Bundesregierung zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wird nun demnächst in den Bundestag eingebracht werden. Die aktuellen Wortmeldungen zeigen jetzt schon, dass daran wohl noch einiges verändert werden wird.
Katharina Hamburger war das. Am Mittwoch stellt die Bundesregierung ihre sogenannte Herbstprojektion zur Wirtschaftsentwicklung vor. Und bereits vorab ist bekannt geworden, dass sie ihre eigenen Erwartungen nach unten korrigieren wird, wie vorher auch schon die Wirtschaftsforschungsinstitute. Wo die Konjunktur jetzt landen soll, Mischa Erhardt dazu.
Vor allem die Nachfrage aus den Ländern der Eurozone schwächelt deutlich. Die Aufträge für deutsche Industrieunternehmen brachen im August um über 10% ein. Noch deutlicher aber der Gegenwind hierzulande, da liegt der Rückgang sogar bei fast 11%. In jüngster Vergangenheit habe sich eine wirtschaftliche Situation ergeben, die hierzulande vorher unbekannt war, meint der Chefvolkswirt der DekaBank Ulrich Kater.
Man verliert Marktanteile in der Industrie weltweit. Es gibt neue Konkurrenten. Die Industrie leidet auch ein bisschen unter dem Zinsanstieg, der die Investitionsgüternachfrage in den letzten 2 Jahren zurückgehalten hat. Alles zusammen verfestigt sich aber zu einem Vertrauensverlust aller Beteiligten bis hin zu den Konsumenten. Und daraus ergibt sich mehr und mehr eine eigene Dynamik.
Und diese Dynamik dürfte auch in diesem Jahr zu einem Wirtschaftsrückgang in Deutschland führen. Davon gehen die meisten Forschungsinstitute mittlerweile aus. Am Mittwoch dürfte auch die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose nach unten korrigieren. Medienberichten zufolge erwartet man in Berlin ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,2%. Mit dazu beiträgt auch die Autobranche. Deren Umsätze sind nach Daten aus dem Statistischen Bundesamt im ersten Halbjahr um fast 5% zurückgegangen. Allerdings hatten die Autohersteller im vergangenen Jahr dank gestiegener Preise auch Rekordumsätze verbucht. Auch andere Branchen wie der Einzelhandel schwächeln. Hier hat sich laut IFO-Institut die Stimmung in den Unternehmen weiter verschlechtert, während der Handelsverband HDE auch die Verbraucherstimmung weiter in den Keller sinken sieht.
Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft, vor allem für die deutsche Industrie, bleiben weiterhin ziemlich eingetrübt,
sagt Carsten Bjeski, der Chefvolkswirt der ING.
Es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Auftrag mehr in die Bücher kommt, aber wir sehen weiterhin, dass die Lagerbestände extrem hoch sind, dass die Stimmung weiterhin sehr schlecht ist. Und wenn wir uns dann noch anschauen, dass ja auch die US-Wirtschaft jetzt in eine sanfte Landung geht, China noch nicht wieder richtig anzieht, der Rest Europas auch nicht richtig anzieht, dann mache ich mir doch Sorgen, dass die deutsche Wirtschaft jetzt auch in den letzten verbleibenden Monaten dieses Jahres nicht deutlich wieder anziehen wird.
Spuren hinterlässt diese Entwicklung mittlerweile auch bei den Insolvenzen, die wieder ansteigen, und am Arbeitsmarkt, wo trotz Fachkräftemangel ein Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet wird.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer Schwächephase,
hebt auch Michael Theurer hervor, der seit September im Vorstand der Deutschen Bundesbank sitzt.
Bisher gelang es der deutschen Wirtschaft nicht, sich aus dieser Situation zu befreien. Sie sehen also, dass wir uns aktuell in einer sehr herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Situation befinden, die auch an den Banken nicht spurlos vorbeigehen wird.
So Michael Theurer heute bei der Vorstellung des Bankenstresstests für kleine und mittelgroße Banken und Sparkassen. Immerhin eine gute Nachricht von dieser Seite. Von den 1200 getesteten Banken bekämen nur rund 50 Institute Probleme, wenn ein Krisenszenario mit einem deutlichen wirtschaftlichen Einbruch eintreten sollte. Doch danach sieht es nicht aus. Eher rechnen Ökonomen damit, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wieder wachsen dürfte.
Mischa Erhardt war das. Die Konjunktur kommt nicht in Trab, zumindest nicht in diesem Jahr. Hat die Börse darauf reagiert oder wusste sie das eh schon? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter, an Klaus-Rainer Jakisch.
Ja, so ganz überraschend sind diese Einschätzungen der Bundesregierung natürlich nicht, nachdem, Sie haben es gesagt, die Wirtschaftsforschungsinstitute bereits ihre Prognosen alle deutlich gesenkt haben. Aber begeistert ist man an der Börse natürlich auch nicht. Der deutsche Aktienindex heute den ganzen Tag in der Minuszone, konnte die Verluste aber dann doch deutlich reduzieren. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 19.106 Punkten. Das sind rund 14 weniger als am vergangenen Freitag.
Und was für die Stimmung auch eine Rolle spielte, der Ölpreis stieg wieder an.
Das ist so, vor allen Dingen der OPEC-Ölpreis. Der ratscht jetzt so ungefähr an der 80 US-Dollar-Marke, ist also deutlich angezogen. Dennoch sagen einige Beobachter, der Anstieg insgesamt aufgrund der sehr schwierigen und brenzligen Lage in Nahost sei insgesamt relativ moderat. Also man hatte mit stärkeren Wachstumsraten hier beim Ölpreis gerechnet. Also noch gibt es da keine großen roten Lampen, die da angehen.
Einzelne Aktien, die auffällig waren. ThyssenKrupp gehört dazu. Angeblich nimmt der Konzern seine Pläne für den Umstieg auf grüne Wasserstoffproduktion kritisch unter die Lupe. Angeblich, aber dennoch gibt es eine deutliche Kursreaktion.
Ja, die Anleger, die sind doch sehr, sehr zurückhaltend. Sie sehen das gar nicht gerne. Offenbar sind die Kosten da aus dem Ruder gehalten und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ThyssenKrupp nun mit diesem Projekt der Umstellung auf den grünen auf Wasserstoff und damit auf die grüne Produktion umgehen will. Eine ist eben tatsächlich, diese Neubauten erst einmal zu stoppen. Das hat die Anleger gar nicht erfreut. Die Aktie gibt um 3,5% nach.
Kontrastprogramm bei den Kursen gab es bei Heidelberg Materials, dem Baustoffkonzern.
Das ist richtig. Hier gibt es einen Plus von 1,5%. Offenbar will man das Indien-Geschäft, das Zementgeschäft verkaufen an den indischen Mischkonzern Adani. Es wurde nicht bestätigt, aber eine Zeitung hat hat darüber berichtet.
Blick auch auf Varta, den angeschlagenen Batteriehersteller. Da sind die Verträge mit den Kreditgebern und Gläubigern wohl unterschrieben, auch mit den künftigen Anteilseignern. Das ist der österreichische Investor Michael Theuner und Porsche.
Das ist richtig und damit kann man das Unternehmen natürlich nun auch ganz retten. Es ist ja in schwere Turbulenzen geraten. Die Anleger sind natürlich nicht begeistert. Die meisten wurden ja quasi enteignet oder fast alle. Die Aktie dennoch heute mit einem Plus von 0,4%.
Blick auf Euro, Anleihen und den Goldpreis noch.
Der Euro konnte sich am Nachmittag leicht verteuern auf 1,0976 $. Die Umlaufrendite gestiegen auf 2,23% und die Unze Feingold. Sie kostet $2,642, rund $11 weniger als heute Morgen.
Klaus Ranajakisch war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Karin Fischer am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.